Ich glaube, ich halte heute die Predigt mal ohne Technik und ohne Vorlage. Oder meine Frau hilft mir. Ich krieg's nicht gestartet. Okay, macht aber nichts. Wir haben gerade von dem Blut Jesu als Bezahlmittel gehört. So, und die Frage ist, was ist die Essenz unseres Glaubens und unserer Gemeinde? Was macht unsere Gemeinde lebendig? Wir haben etwas, was ein Konzentrat ist, was Gemeinde lebendig macht. Wer hat keinen Diabetes und möchte sich ein bisschen erfrischen von euch? Mutige vor. Einer reicht, müssen nicht alle gleichzeitig. Friedbert, probier mal, trink nicht alles auf einmal aus. Und?
Kaktusfeige.
Kaktusfeige ist schon mal gut. So. Wie war denn die Kaktusfeigen-Erlebnisebene beim Trinken?
Hochkonzentriert.
Willst du das immer trinken? Ne? Oh, okay. Gut, du kannst schon mal wieder zu mir zurückkommen. Schmeckt das jetzt gut? Jetzt schmeckt gut?
Das kann ich jetzt dicken.
Okay. Schmeckt immer noch gut?
Ziemlich wässrig inzwischen.
Ja, trink noch ein bisschen. Die Toilette ist für Friedbert gleich. Und? Immer noch gut? Kaktusfeige ist schon intensiv, oder? Friedbert, du machst das ganz toll. Das ist so ein Selbsterfahrungskurs. Was würden wir ohne dich machen? Lass dir schmecken.
Wir lassen noch da drin.
So, trink das nach und nach und schütte dir immer nach. Okay, du sollst also nicht durstig bleiben. Ja, ist so eine wesentliche Erfahrung. Also, wenn man immer nur fettes Konzentrat hat, irgendwann kriegt es man nicht mehr so richtig runter. Das ist so, als wenn man immer Schwarzbrot isst. Es braucht auch noch so ein bisschen was anderes. Ne? Aber wenn zu viel anderes ist, dann schmeckt man irgendwann die Kaktusfeige nicht mehr. Stimmt, ne? Ja, kannst du bestätigen. Finde ich auch gut. Aber was macht eine lebendige Gemeinde aus? Ja? Ist es immer das dicke Konzentrat, volle Ladung? Also, dass wir jedes Mal nur hören, du bist Sünder, du musst Buße tun, du musst auf die Knie, du musst um Vergebung beten. Alles das nur, ist das lebendige Gemeinde automatisch? Gehört auch noch ein bisschen was anderes dazu? Damit es auf Dauer auch ein Ort ist, wo ich zu Hause bin? Wir sind ja nicht nur Christen im Kopf. Also die richtige Mischung ist wichtig, aber wenn wir das Konzentrat nicht haben, dann ist es zu wenig. Dann haben wir nämlich nur Wasser. Oder wenn man so viel Wasser draufschüttet, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was es ist. Und auch das gibt es. Man kann von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Aber ich möchte euch einfach mal erzählen, was die Bibel als das Konzentrat ansieht. Das ist einmal, natürlich haben wir gehört, das Blut Jesu bezahlt alles. Damit steht und fällt natürlich alles. Ohne Konzentrat hat man auch kein leckeres Getränk. Es braucht es. Es ist drin. Unabhängig davon, wie viel Wasser drauf ist, ist das Konzentrat trotzdem zu 100% das Konzentrat, was am Anfang drin war. Aber wenn Wasser dazukommt, wird es immer wässriger, bis zur Unkenntlichkeit. Und die Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, im 42. Vers, die hat das super zusammengefasst, was nämlich die erste Gemeinde ausgemacht hat. Und interessanterweise war dieses Konzentrat das Mittel, was die Gemeinde hat wachsen lassen und was sie erkennbar gemacht hat vor der Welt. Da heißt es nämlich, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind vier Säulen. Und wir sehen jetzt einfach mal nacheinander zwei Bilder. Und ihr dürft euch mal entscheiden, welches Bild von den beiden mehr euer Verständnis von Gemeinde ist. Okay? Da ist einmal dieses Bild. Ihr könnt alles erkennen. Der Grund sind die Apostel, Jesus Christus, der Eckstein. Was ich gerade gesagt habe, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, darüber das Dreieck für Gott, die Dreieinigkeit, der Heilige Geist, Jesus, das Kreuz, die Krone, alles da. Ist es das? Oder ist es das zweite Bild? Wo tendiert ihr mehr hin? Wir machen mal ein Voting. Wer ist für das erste Bild? Der hebe jetzt den Arm. Okay, Gegenprobe. Wer ist für das zweite Bild? Ja, das sind mehr Menschen. Okay, wer enthält sich der Stimme? Okay, damit ist das einstimmig angenommen. Nein, war jetzt keine Wahl in dem Sinne mit Konsequenz. Aber es sagt ganz viel darüber aus, wie ist mein Bild von Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wenn wir das zweite Bild uns anschauen, da ist die Schrift. All das, was wir auf dem ersten Bild haben, ist präsent. In der Gemeinschaft ist Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Es wird gebetet, man ist zugewandt, man hat Fragen, man lebt miteinander. Und wer sich das erste Bild nochmal anschaut, der sieht, da ist kein Leben. Das ist ein Gebäude. Ein Tempel, ein Ort der Anbetung, ja. Es ist auch alles richtig und alles wahr. Aber ich sehe keinen einzigen Menschen. Und das ist die Frage, was ist das Entscheidende? Ist Gemeinde nur Gemeinde, wenn sie eine Kirche hat? Oder ist Gemeinde da, wo Menschen miteinander und mit Christus verbunden sind? Die Lebendigkeit einer Gemeinde macht sich nicht an Steinen fest. Stellt euch mal, ihr dürft jetzt auch gerne mal alle einen Selbsterfahrungsteil machen, wenn ihr eure Augen schließt und wenn ihr euch zwei verschiedene Szenen mal vorstellt. Also wer mutig ist und sich darauf einlässt, darf gerne die Augen schließen. Und ich lese euch mal die erste Szene vor, die ihr euch vorstellen könnt. Da ist ein perfektes Kirchengebäude. Die Technik ist top. Die Musik professionell. Alles läuft reibungslos. Aber die Leute gehen nach Hause und bleiben innerlich leer. Zweite Szene. Ein einfacher Raum, vielleicht sogar nur ein Wohnzimmer. Keine große Bühne, kein Programmmarathon, aber Menschen kommen verändert nach Hause, ermutigt, getröstet, herausgefordert. Musik. Wo ist jemand gewachsen innerlich, in seinem Glauben, in seiner Beziehung zu Jesus und zu den anderen? Wo war mehr Leben? Man kann so viel Fassade erleben, man kann so viel tun und machen, erfolgreich sein, egal ob in der Gemeinde oder im Beruf. Und ich kann doch so leer bleiben. Und wie wichtig ist das, dass ich mit Menschen auf dem Weg bin, auf dem Weg des Glaubens. Und ist es nicht manchmal wichtiger, einfach zusammen zu beten, wichtiger, aufeinander zu hören, gegenseitig in Frage und Antwort sich ermutigen durch die Schrift und durch die Erfahrung des Glaubens, dass wir Erfahrungen machen im Glauben und davon auch reden und das bezeugen? Ist es nicht das, was eine Qualität von christlicher Gemeinde ausmacht? Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass es egal ist, wie die Musik spielt. Oder es ist nicht egal, ob man vielleicht auch andere Programme hat. Auch das ist wichtig. Aber die Frage ist, ist das, was geschieht, in Liebe geschehen? Das ist viel wichtiger. Sind wir aufeinander auch ausgerichtet, so wie wir auf Christus ausgerichtet sind? Ich glaube, das sind die wesentlicheren Punkte. Ein Satz, den der frühere Landeskirchenrat der evangelischen Kirche im Rheinland auf dem Missionale-Kongress in Köln einmal gesagt hat, wo ich dabei war, hat mich sehr geprägt. Auch in meiner Art, wie ich Jugendarbeit gemacht habe. Der hat in seiner Predigt Beispiele genannt von heruntergekommenen Kellern, wo Jugendarbeit gemacht wurde und die waren rappelvoll. Und von Kirchen, die toll waren und schön waren und alles super war und da waren nur ganz wenige. Und der hat gesagt in seiner Predigt, wir investieren in Menschen und nicht in Gebäude. Und ich habe das selber auch erlebt. Ich habe in einer Kirchengemeinde in einem Keller angefangen, der ziemlich runtergekommen war. Erst kam einer, dann zwei mit langen Hosen, mit Ketten, mit Kopftuch, mit einem Rucksack voller alkoholischer Getränke und hat vorgetastet, ob man da hingehen kann. Und ruckzuck waren 50 da. Und je mehr die Kirchengemeinde dachte, sie müsste da investieren, desto weniger kam. Es war hinter top, man hatte alles. Also es war kein richtiger Keller, das war schon richtig ein Luxushotel mit Billard und Theke und mit allem drum und dran, aber es kam immer weniger. Was entscheidend war, war die Beziehungsarbeit. Und es geht darum, die Priorität von Menschen über Strukturen einfach zu erkennen. Das heißt nicht, dass wir alles herunterkommen lassen, dass es verkommt. Das heißt, dass wir nicht mit Engagement uns auch dafür einsetzen, dass Menschen herzlich willkommen sind auf unterschiedlichste Art und Weise. Das ist damit nicht gemeint. Aber die Frage ist, tue ich das mit Liebe, weil ich dem Menschen ein Zuhause geben möchte? Oder wo liegt der Schwerpunkt? Und in ähnlicher Form wurde der Gedanke unter anderem auch von Rick Warren vertreten, bekannt als der Pastor der Saddleback Church, der betonte oft, dass Gemeinde nicht primär ein Gebäude ist, sondern aus Menschen besteht. Er hat den Satz geprägt, the church is people, not a place. Bill Hybels, auch er sprach im Zusammenhang mit Gemeindebau davon, dass Investieren in Menschen langfristiger wichtiger sei als Immobilien. Es kann eine total lebendige Gemeinde sich unter einem Baum treffen oder in einer Höhle, das ist völlig egal, wenn Jesus in ihrer Mitte lebendig ist. Papst Franziskus, er betonte wiederholt, dass Kirche missionarisch und menschenorientiert sein müsse, nicht institutionell oder strukturell fixiert. Menschen unterschiedlichster Prägung, die zu dem gleichen Ergebnis kommen. Was ist der Unterschied? Nicht die Form und auch nicht die Größe, nicht der Stil, sondern das, was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 beschrieben bekommen haben. Und Lukas hat auch nicht geschrieben, sie halten tolle Events, Er hat nicht geschrieben, sie hatten perfekte Predigten oder sie hatten eine super Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung oder haben die besten technischen Mittel gehabt und Medien eingesetzt, sondern da heißt es, sie blieben beständig. Gemeinde lebt von Beständigkeit, nicht von Highlights. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, die hat für 100 Kinder jede Woche ein Bombenprogramm gemacht. Was nicht heißt, dass die alle hinter in der Gemeinde waren, dass die sich haben taufen lassen, dass die, ja. Die haben für die ein Bombenprogramm gemacht und sie sind gekommen und die Eltern waren froh, dass die Kinder mal untergebracht waren. Aber das heißt nicht, dass das eine geistliche Erweckung war, ein Aufbruch, wo alle gesagt haben, ey, ich glaube, das ist super. Hinterher haben sie aus Mitarbeitermangel die Arbeit wieder eingestellt und was war? Die Kinder waren nicht mehr da. Es geht nicht um die Programme, es geht nicht um Perfektion. Wenn ich ein Kind erreiche mit der Liebe Jesu, dann ist das was ganz Persönliches. Wenn das Kind merkt, dass ich angesteckt bin von der Liebe Jesu, dann wird auch das Kind sich verändern, was über Jahre gerne kommt. Ich habe mit 16 angefangen, Kindergottesdienstarbeit zu machen, Sonntagsschule im sozialen Brennpunkt. Und die Kinder sind gekommen, nicht weil ihre Eltern in der Kirche waren. Sie haben mir erzählt, meine Eltern schlafen noch. Und sie haben mir erstmal erzählt, welche Horrorfilme sie am Abend davor geguckt haben. Und die waren total aufgedreht, hibbelig. Aber sie sind gekommen, weil sie wussten, ich bin sonntags morgens da und höre ihnen zu und habe sie lieb. Teilweise habe ich noch Kontakt zu manchen, die damals da waren, die sagen, für mich war Gemeinde Familie geworden. Und das hat sie für ihr ganzes Leben geprägt, obwohl sie alle Niederlagen, die man sich vorstellen kann, im Leben erlebt haben danach. Gehalten und getragen von der Liebe Jesu. Bleiben wir beständig. Es geht nicht um vorübergehende Phänomene, nicht um Perfektion. Nicht die Highlights, sondern die Beständigkeit. Da sind vier Säulen und die erste ist die Lehre, die genannt wird. Gott spricht und wir hören zu. Beständig in der Lehre der Apostel. Die, die mit Jesus unterwegs waren, haben verstanden und haben das aufgeschrieben. Und das wurde verschickt mit Briefen und es wurde gelesen und es wurde verstanden, es wurde diskutiert und verinnerlicht. Und so heißt es auch in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Da geht es wieder um Jesus und das Wort vom Kreuz, das eine Gotteskraft ist für die, die glauben und eine Torheit denen, die verloren gehen, die sagen, ach, bleib mir weg mit dem Kreuz. Die Lehre war wichtig schon für die ersten Gemeinden. Sie hatten nämlich noch nicht das Neue Testament aufgeschrieben. Sie hatten noch keine Predigtschulen. Sie haben gelernt durch Frage und Antwort, also ein katechetisches Fragen, Glaubensfragen stellen und Antworten dazu bekommen. Aber die Menschen hatten auch noch andere unter sich, die auch Jesus noch persönlich erlebt haben. Die waren dabei. Und die haben gesagt, so ist Gott. Das, was wir euch sagen, wir beschreiben euch, wie Jesus ist. Wir beschreiben euch, wie Gott ist, weil wir haben es verstanden. So ist Gott, so ist Jesus. Und so lebt man mit ihm. Praktische Anweisungen für ein Glaubensleben. Und heute sagen viele, ich glaube an Gott. Aber haben ihre eigene Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, die unumstößlich ist und die Gemeinde kommt nicht um Jesus drumherum und auch nicht um sein Sterben und seine Auferstehung drumherum. Das ist Essenz. Wer anfängt, so viel zu verwässern, der macht die Erfahrung wie Friedbert. Irgendwann schmeckt es nicht mehr nach Kaktusfeige. Doch Gemeinde ist kein Meinungsclub. Es geht auch nicht um Meinungen, die Mehrheiten bilden. Gemeinde ist ein Ort, an dem wir sagen, Gott darf mir widersprechen. Gott darf mich korrigieren. Gott darf mich wachsen lassen. Nicht, weil er mir alles recht macht. Und Lehre bedeutet auch nicht automatisch, dass das trocken sein muss, belehrend von oben oder besserwisserisch. Lehre heißt, den Wunsch zu haben, auch durch echte Lehre Gott zu bitten, zeig mir, wie Leben wirklich funktioniert. Wenn ich Lehre haben möchte, möchte ich wachsen. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, lebenslanges Lernen ist wichtig. Und dafür braucht es reine Lehre, nicht verfälscht. Lehre darf nicht verfälscht werden. Selbst wenn man Angebote der Gemeinschaftspflege hat, darf die Lehre nicht in Frage gestellt werden. Eine Gemeinde ohne Lehre wird beliebig. Dann hat man auch keine Korrektur mehr. Es gibt so Gemeinden. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber in der Bremischen Landeskirche war mal ein Kunstprojekt und dann sind nackte Frauen auf dem Altar rumgetanzt und fanden das toll. Geht euch gerade wahrscheinlich so wie mir, als ich das sage. Wenn es beliebig ist, dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich über Soziales predigen, dann kann ich über Ökologie predigen, über alle möglichen Sachen, politisch in Predigten sein, was auch immer. Aber es hat nichts mehr mit dem reinen Evangelium zu tun. Eine Gemeinde mit Lehre ist gut, aber wenn das ohne Liebe geschieht, dann wird sie hart. Und das ist die andere Seite, mit der man wieder vom Pferd fällt. Und eine gesunde Gemeinde hält beides zusammen. Und deswegen kann da ruhig ein bisschen Wasser dazu. Denn auch das ist Liebe, wenn jemand durstig ist, ihm nicht Sirup zu geben, sondern etwas, was er auch vertragen kann und wo er so viel von trinken kann, dass er überlebt. Friedbert, mit Sirup allein würdest du den Wasserbedarf, den du auch hast für dein Leben hier auf der Erde, nicht stillen können. Aber es braucht erkennbare Geschmacksstrukturen, dass wir wissen, was wir zu uns nehmen. Und das muss von der Substanz her, vom Konzentrat her rein sein. Wann habt ihr zuletzt die Bibel nicht gelesen, um Recht zu haben, sondern um euch verändern zu lassen? Ist euer Wunsch, ich will mich gestalten und verändern lassen von Jesus. Ich möchte weiterkommen in meinem Glauben. Ich möchte tiefer gegründet sein. Ich möchte mehr Erfahrungen mit Jesus machen. Das ist ein anderes Vorzeichen. Auch Hauptamtliche können so predigen, dass sie gesetzlich werden oder besserwisserisch oder von oben herab. Es sind auch nur Menschen. Aber die Frage ist, an jeden Einzelnen ist er bereit, sich verändern zu lassen, immer mehr in das Bild hinein, was Jesus von uns hat. Und da gibt es die zweite Säule, das ist die Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und das griechische Wort, was hier verwandt wird, ist das Wort Koinonia. Das ist ein tolles Wort, das heißt geteiltes Leben. Es hat verschiedene Bedeutung und Nuancierung, aber es bedeutet mehr als Gemeinschaft im modernen Sinn. Es ist eine aktive und verbindliche Teilnahme an einer gemeinsamen geistlichen Wirklichkeit, an Christus und untereinander. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in dieser Koinonia, wo sie verbindlich und treu gemeinsam diese Gemeinschaft gelebt haben. Gemeinde ist mehr als Gottesdienst. Gemeinde ist mehr als Mitarbeiten und Jobs haben. Gemeinde ist Leib Christi. Und da kann nicht ein Körperteil sagen, ich hau jetzt hier mal ab. Dann hakt es irgendwo. Wenn mein Herz sich verabschieden würde aus meinem Körper, hätte ich ein Problem. Aber auch wenn die Niere weg ist, bin ich schon behindert. Es gibt manche Teile, da kann man mehr oder weniger drauf verzichten, aber es bleibt etwas, was fehlt. Und wenn nur der kleine Finger oder ein Teil davon weg ist, werdet ihr im Alltag das merken. Wenn ihr etwas greifen wollt, wenn ihr schreiben wollt, ihr seid eingeschränkt. Und so ist es mit Gemeinde auch. Und es geht nicht um ein reines menschliches Beisammensein, sondern um eine echte geistliche Verbundenheit. Es geht um gemeinsames geistliches Leben und auch gemeinsame Verantwortung, die wir übernehmen. Und in der Apostelgeschichte war auch das Teilen der Güter mit dabei. Sie haben alles geteilt in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Das heißt, ich sitze nicht nur neben dir im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr aufeinander zugeht und fragt einfach mal, wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es dir im Glauben? Wie fühlst du dich gerade? Was brauchst du? Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig mit den Augen der Liebe von Jesus anschauen und auch ansprechen. Es heißt eben nicht nur beieinander zu sein, sondern ich kenne dich, weil ich mich für dich interessiere, so wie Jesus sich auch ganz persönlich für mich interessiert. Wenn ich sagen kann, ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Kämpfe und ich kenne auch deine Freude, dann kenne ich dich. Es gibt Menschen, die sind seit Jahren oder Jahrzehnten in einer Gemeinde zusammen und wenn ich einen Namen sage, dann sagen die, wer war das nochmal? Ach, die, die Gitarre spielt oder die, die Kindergottesdienst macht? Ja, vielleicht. Ich habe da so eine Vorstellung, was das für ein Gesicht sein könnte. Man kann jahrelang in eine Gemeinde gehen und trotzdem einsam sein. Die blieben stundenlang beieinander, tagelang beieinander. Immer wieder. Die haben Abendmahl gefeiert, die haben zusammen gegessen, die haben zusammen gelebt, die haben Jesus in den Mittelpunkt gestellt in ihrem Reden und Beten und in der Gemeinschaft und in sich gegenseitig helfen auf dem Weg des Glaubens. Wer ist von euch schon länger als ein Jahr hier in der Gemeinde? Ihr seid alle potenzielle Opfer jetzt von mir. Ich brauche mal das Mikro, bitte. Wer denkt, dass er alle kennt hier in der Gemeinde? Habt ihr euch heute Morgen schon alle in den Arm genommen? Hä? Wer meint, er kennt die Gemeinde ziemlich gut? Hä? Jetzt habt ihr Schiss. Hä? Ja, ihr seid echt mutig. Sollen wir mal die Gemeindeleitung fragen? Die müssten doch alle kennen, die sind ja super heilig. Er guckt weg, er guckt weg. So ist das, ne?
Ja.
Dieter, dich kennen alle, oder?
Ich glaube nicht, aber ich kenne auch nicht alle.
Dieter. Kennt jemand Dieter nicht? Ihr kennt alle Dieter?
Ja.
Ihr kennt alle Dieter?
Danke.
Sollen wir mal die Probe machen? Dieter, Kevin kennt dich. Kennst du Kevin?
Nee, wer ist Kevin? Bitte heb die Hand hoch.
Komm mal mit, Dieter, komm mal mit. Es ist schön, dass dich alle kennen. Aber ich möchte dir mal Kevin vorstellen. Guck mal, das ist Kevin. Kevin Schiebler.
Hallo, Kevin. Kevin. Er ist noch nicht länger als ein Jahr hier, deswegen kenne ich ihn noch nicht.
Das ist deine Chance. Kevin ist im BU und er kommt selbst zum Gottesdienst, auch wenn er keine Unterschrift kriegt. Ist super, oder?
Ja.
Und Kevin hat am Anfang gesagt, auch mit Gott habe ich nicht so viel zu tun. Hör mal, der ist einer der aktivsten im BU. Er will alles wissen. Ihr solltet euch mal unterhalten. Kevin, ist dein BU-Pater heute hier?
Mein BU-Pater?
Ja. Weißt du, wer dein BU-Pater ist?
Doch.
Oh, Leute.
Stimmt,
alles klar, dieser Danke. Du weißt, Kevin, und ihr wollt mal beim Kaffee, beim Saft miteinander sprechen hinterher, oder?
Ja, er muss aber bezahlen, den Saft.
Kevin, komm mal her. Komm mit. So, Kevin, beim Vorstellungsgottesdienst, da sitzt dein Pate. Jetzt weiß es wieder. Weißt du auch, wie er heißt?
Nein.
Oh Mann, ey. Ich glaube, die Runde geht auf dich, oder? So, ich wollte nur mal einfach zeigen, wie man aneinander vorbeisitzen und leben kann. Ihr solltet mal öfter miteinander reden. Er hat nämlich gesagt, er betet für dich. Ich glaube, das ist auch das Wunder, warum du immer mehr von Jesus wissen willst. Okay, sprecht hinter nochmal zusammen, oder? Vielleicht auch mit Dieter zusammen. So. Das war ja nur ein Beispiel. Ich glaube, ihr habt noch ganz viel Nachholbedarf. Wir wollen alle eins sein in Christus und wir wissen noch nicht mal, welches Organ da noch sitzt. Gemeinschaft passiert nicht automatisch. Sie entsteht, wenn wir uns zeigen und wenn wir aufeinander zugehen und wenn wir sagen, ich will dich kennenlernen, ich will von dir wissen, du interessierst mich, weil wir gehören zusammen. Wonni, ich habe dich nicht gefragt, du kennst ja alle. Gemeinschaft heißt, ich darf schwach sein. Ich darf schwach sein, ich muss nicht glänzen. Heißt aber auch, ich werde getragen von den anderen. Gefühlsmäßig, im Gebet. Das ist total wichtig. Ich wünsche mir, dass wir Gemeinde sind, die sich lieb hat. Und nicht nur theoretisch. Nicht nur wie das erste Bild, irgend so ein Steinhaufen, völlig unwichtig. Aber Gemeinde ist eben auch kein Hotel, wo man bedient wird. Sie ist eine Familie. Gemeinde ist meine Familie, in der ich Verantwortung übernehme. Denn ohne Gemeinschaft wird der Glaube theoretisch. Und das können wir uns nicht leisten. Wir sind kein intellektuellen Club. Dann geht es um die dritte Säule, das Brotbrechen. Und da steht Christus im Zentrum. Wenn wir Abendmahl feiern und da beständig auch bleiben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, dann heißt das, Jesus ist im Mittelpunkt und das ist mehr als nur ein Essen. Es ist auch mehr als nur ein Mittagessen nach dem Gottesdienst. Es meint das Abendmahl als Erinnerung daran, dass die Gemeinde nicht um uns kreist oder wir um die Gemeinde, sondern um Jesus als den Mittelpunkt. Gemeinde stirbt, wenn sie Jesus vergisst. Und Gemeinde lebt, wenn das Kreuz im Mittelpunkt steht. Wir predigen Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der die Ewigkeit in uns hineinlegt durch den Glauben, der Eckstein ist, der das ganze Gebäude, Gemeinde zusammenhält. Ja, Gemeinden können sich auch zerstreiten, so wie das auch in Familien manchmal passiert. Das können so Punkte sein, ich nenne mal so Musik oder Formen, Frömmigkeitsstile, Meinungen oder dass die Generationen gegeneinander kämpfen, die Alten gegen die Jungen oder die Mittelalterlichen gegen die Uralten. Aber das Abendmahl sagt jedes Mal neu, wir leben von Gnade und nicht von Leistung. Beim Brotbrechen stehen alle gleich da. Selbst wenn hier ein Bischof steht, ist er gleich in Christus. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr, der uns verbindet. Und da ist nicht einer wichtiger als der andere, sondern jeder übernimmt seinen Teil mit den Gaben und Aufgaben, die Jesus ihm zuweist. Beim Brotbrechen stehen wir da, der Starke, der Zweifelnde und der Gefallene. Und da ist die vierte Säule noch das Gebet. Und Gebet heißt abhängig sein von Gott. Es heißt Abhängigkeit statt Aktivismus. Es kommt nicht auf uns an. Wir können Großes durch Gebet erbitten. Mehr, als wir uns vorstellen können. Sie blieben beständig im Gebet. Und das Gebet ist das Eingeständnis: Gott, wir können das hier nicht alleine tun. Und das müssen wir auch nicht. Denn dann hätten wir Religion und nicht Freiheit und Gnade. Man kann Meetings planen, man kann Strategien entwickeln und man kann Abläufe versuchen zu perfektionieren. Aber es ist alles nichts ohne Liebe. Und trotzdem könnten wir leer bleiben. Gebet sagt: Herr, ohne dich bauen wir umsonst. Eine betende Gemeinde hört mehr zu, als sie redet. Eine betende Gemeinde vertraut mehr, als dass sie kontrolliert. Und sie erwartet mehr, als sie erklärt. Gebet ist kein Programmpunkt. Und auch The Hour of Power ist kein Programmpunkt im Wochenprogramm. Sondern wir haben es so genannt, weil es die Stunde der Kraft ist, wo jeder eingeladen ist, die Lunge der Gemeinde zu sein. Wenn wir atmen wollen, die Freiheit des Glaubens, dann brauchen wir das Gebet. Weil sonst sind wir gefangen in Strukturen, in Perfektion und häufig dann auch in Lieblosigkeit. Vier Dinge, ein Herz. Und die Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist kein nostalgischer Rückblick. Es ist ein Bauplan, nämlich ein Bauplan Gottes. Und da ist die Lehre, damit wir wissen, woran wir glauben und nicht ziellos umherirren. Und die Gemeinschaft, damit wir nicht alleine glauben. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Da ist das Brotbrechen, damit Jesus im Zentrum bleibt, und das Gebet, damit wir allein aus Gottes Kraft und Gottes Gnade leben. Und wenn du fragst, was braucht eine christliche Gemeinde wirklich, dann lautet die Antwort nicht mehr, sondern tiefer. Und vielleicht ist heute der Moment, wo Gott zu dir ganz persönlich sagt: Bleib dran, werde verbindlich. Und sei ein Teil seiner Gemeinde und nicht Zuschauer. Bring dich ein mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Liebe. Und dann wird Gemeinde genauso wachsen, wie du persönlich wachsen wirst. Alleine schaffen wir das nicht. Aber gemeinsam mit Jesus und miteinander. Amen.